Profil Podcasts.
Mein Gott, was soll sein? Also wenn Kurz und Kogler coole Socken sind, sagen sie uns schlicht und ergreifend, es ist uns wurscht. Es ist uns vollkommen egal, was jetzt ist. Wir ziehen unser Programm durch. Wenn wir interne Probleme haben, reden wir uns das aus. Dann schauen wir, dass wir uns gegenseitig leben lassen. Und was 2024? Nobody knows.
Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat spreche ich mit Meinungsforscher Peter Haig über die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage. Vorab noch ein Hinweis. In der Profil-Clubhouse-Diskussion Profil zu Haus diskutierte vergangenen Donnerstag Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger mit Meinungsforscher Peter Haig, Kommunikationsberaterin Nina Hoppe, ÖVP-Politiker Martin Engelberg und Redakteur Gernot Bauer zum Thema Kanzler Kurz und die ÖVP zwischen Korruptionsvorwürfen und Corona-Missmanagement.
Guten Morgen, Herr Haig.
Guten Morgen, Herr Dulle.
Schön, dass wir uns wieder zum monatlichen Profil-Podcast zur Sonntags- und Kanzlerfrage hören. Es gibt die neuen Zahlen. Wir haben das ja schon fast erwartet. Die ÖVP, die Kanzlerpartei, kommt in der aktuellen Umfrage auf 35%. So einen niedrigen Wert hatte die ÖVP seit April 2019 nicht mehr, also ziemlich genau vor 2 Jahren. Wie analysieren Sie diese aktuellen Zahlen?
Naja, kurz und knackig wie immer. Der Wert, natürlich der Unterschied zwischen März und Februar ist natürlich nicht signifikant, aber wenn man sich das natürlich im Verlauf ansieht, dann merkt man, dass es eine klare Abwärtstendenz der ÖVP gibt. Also noch zum Jahreswechsel bei 40, 39 und dann ging es runter 38, 37, 36, 35 derzeit. Und der Verlauf zeigt uns ganz klar an, dass nun auch die ÖVP ein Problem bekommen hat, wobei man dazu sagen muss, auf hohem Niveau. Also diese Verluste, die derzeit in den Umfragen der ÖVP hat, die würden sich andere Parteien gern leisten können. Denn immerhin erhält man bei 35% und das ist ja noch immer ein ganz schön statthafter Anteil am Wählermarkt. Und Sie haben recht, es war nicht ganz unerwartet. Es gibt sogar Tendenzen, die noch ein Stück nach unten ausstrahlen. Also schauen wir mal, ob hier die Bodenbildung erreicht ist oder ob es noch ein Stückchen nach unten geht.
Jetzt habe ich schon das letztes Monat gefragt, ein bisschen flapsig, ist die quasi diese Hochphase, wie Sie gesagt haben, vor einem Jahr zu Beginn der Pandemie, das jährt sich ja jetzt, waren die Kanzlerwerte waren ja berauschend, könnte man sagen. Kann die ÖVP aktuell noch weiterfallen?
Ja klar kann sie, also keine Frage, also fallen kann man immer. Fallen ist viel leichter als steigen. Das ist das große Problem in der Politik. Denn das Fallen ist deshalb so simpel, weil ein Vertrauensverlust löst unglaubliche Wählerströme aus. Währenddessen Vertrauen zu gewinnen oder aufzubauen, dauert eben halt viel, viel länger. Das ist zwar unglaublich unfair eigentlich, aber es gibt ganz selten Politikerinnen und Politiker, die lange Zeit von einer gewissen Reputation leben. Unternehmen tun sich da eigentlich leichter. Ganz interessanter Fall jetzt. Man wird sehen, wie sich die Hygiene-Austria-Affäre auf Lenzing und Palmers zum Beispiel auswirkt. Mhm. Normalerweise brechen da die Verkäufe, Lenzing kann ich mir das sowieso nicht vorstellen, aber auch bei Palmers ja nicht sofort ein. Und in der Politik geht das viel, viel schneller. Da rutschen dann sofort die Wählermärkte weg. Wobei man schon bei der ÖVP sagen muss, es ist ein kontinuierliches Hinuntergehen, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den Grünen, die wir ja vom Jänner auf Februar um 4 Punkte fallen sehen haben und die einfach einen Ruck nach unten gemacht haben und jetzt wieder auf der 10 sich stabilisiert haben. Also es gibt da ganz unterschiedliche Blickwinkel, aber zwischenzeitlich, keine Frage, ist die Hochphase vorbei. Ob es wieder in diese lichte Höhen geht, mein Gott, das wird das Jahresende 2021 wahrscheinlich zeigen.
Jetzt haben Sie die Grünen schon angesprochen, die kommen ja aktuell wieder auf diese 10%. Laborieren die noch immer an dieser Abschiebe-Causa dieser Mädchen?
Ja, natürlich. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das Vertrauen verliert man ganz, ganz schnell und das Wiedererlangen des Vertrauens ist ein ganz, ganz mühsamer Prozess. Sie können das auch an Politiker und Politikerinnen Imagewerten sehen. Also zum Beispiel Claudia Tanner ist ganz gut hineingestartet, dann ging es steil hinunter und sie erholt sich nur ganz, ganz, ganz langsam wieder bei ihren Imagewerten davon. Und das ist halt einmal so in der Politik, wenn sie sich die Reputation einmal angeschlagen haben, dann dauert das. Und bei den Grünen ist die eine besonders kritische Wählerschaft noch dazu haben, wird das auch dauern noch dazu. Und jetzt können wir schon einen Sprung weitermachen, nämlich zu NEOS, die derzeit bei 12% halten. Das ist, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir die NEOS irgendwann einmal so hoch gehabt haben.
Nein, ich schaue gerade nach. Also sie waren... Also auf 12% sind sie noch nie gekommen.
Na, also waren sie noch nie. Also wir haben ja, glaube ich, auf das Chart, dass sie schauen, das ist ja nicht das seit 2013, aber egal. Ich weiß es einfach. Also so hoch hatten wir sie nie.
Also seit November 2017 zumindest nicht.
Genau.
Und davor eher auch nicht.
Richtig. Und jetzt sehen wir anhand der Wählerströme, also das sind ganz normale Kreuztabellierungen, dass eben Wähler von Grün zu NEOS ausweichen und auch in geringeren Anteilen auch Wähler, die von der ÖVP kommen. Die speisen derzeit die NEOS. Das ist jetzt das große Warnsignal für NEOS. Das sind die berühmten Leihstimmen. Und man wird sehen, ob man diese an sich binden kann oder ob die, also ich weiß, ich habe das schon x-mal erwähnt, aber sagen wir, es schaut zum Jahresende wirklich gut aus, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich in Österreich, ja, dann wird man sehen, ob sich nicht ÖVP und Grüne diese Wähler wieder zurückholen können.
Aber natürlich auch ein großes Warnsignal für die Grünen, oder? Weil heißt das nicht auch, man wünscht sich, also der typische Grünwähler wünscht sich die Oppositionspartei zurück?
Naja, ich würde das nicht überbewerten. Es war halt so, dass die geringe Macht, die die Grünen in der Regierung haben, oder der geringe Einfluss, aber das ist klar bei einer Größenordnung dieser Partei, dass der so evident wurde bei der Abschiebung der georgischen Familien. Und jetzt gibt es halt Wählergruppen, die sagen, das gefällt mir gar nicht, dafür sind die Grünen immer gestanden. Ich behaupte, diese Wähler werden irgendwann diese Causa auch wieder vergessen haben und vielleicht kommt es ja aufgrund eben dieser Entwicklungen, die es gegeben hat im Abschiebebereich, eben durch das Einsetzen dieser Arbeitsgruppe, das haben wir auch schon wieder alle vergessen, es wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt und da geht es um wieder das humanitäre Bleiberecht eben zu reaktivieren. Und wenn das wieder kommt und wenn die Grünen das wieder als Erfolg feiern können, wenn die ÖVP bei weiteren Abschiebungen ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lässt oder das Innenministerium, dann wird sich das möglicherweise wieder ausgleichen. Derzeit ist man aber sehr stark in der Kritik, keine Frage.
Jetzt haben Sie ja das letzte Mal schon gesagt, wer weiß, man die nächsten regulären Nationalratswahlen finden im Jahr 2024 statt. Sie sagen immer gerne, das ist eine Momentaufnahme. Man weiß ja nicht einmal, was morgen ist, beziehungsweise im nächsten Monat. Ändern die Menschen heute vielleicht auch viel schneller ihre Meinung und switchen zwischen Parteien hin und her?
Naja, den Prozess verfolgen wir schon seit den 70er Jahren. Also ich habe sowohl meine Diplomarbeit als auch meine Dissertation, einige Kapitel sind in diesem Bereich angesiedelt. Das ist das sogenannte De-Alignment-Prozess, also wo es zu einer Entkoppelung von Wählergruppen vom klassischen Parteiensystem kommt oder von Parteien grundsätzlich kommt. Und dass dieser Prozess ist anhaltend. Ich darf daran erinnern, in den 70er Jahren gab es also neben der absoluten der SPÖ ein 2,5-Parteien-System, nämlich es gab 2 Großparteien und eine Kleinpartei, nämlich das war damals die Freiheitliche Partei. Und heute haben wir es mit einem 5-Parteien-Parlament zu tun. Absolute Mehrheiten sind zwar nicht ganz außer Reichweite, aber doch deutlich, deutlich unwahrscheinlicher geworden. Und die Wählerschaft und die Bevölkerung und die Gesellschaft hat sich einfach zunehmend diversifiziert. Also es gibt unterschiedliche Gruppen, die dementsprechend auch unterschiedliche Programme vertreten und in Anspruch nehmen. So, was war jetzt genau nochmal die Frage von dieser Herleitung?
Die Frage war... Also Sie haben das letzte Mal gesagt, wenn wir jetzt gerade über die Grünen gesprochen haben, da kann man einfach nur Augen zu und durch sagen. Die Wähler sind Votiler wechseln schneller ihre Meinung, gehen dann schneller mal zu den Neos oder wahrscheinlich auch zu der SPÖ und vielleicht sind sie in ein paar Monaten eh wieder bei uns. Ja. Außerdem wird ja eh erst 2024 gewählt.
Das hat sich verändert. Ja, das hat sich verändert. Und die Pandemie, nochmal jetzt, sorry für die Hörer und Hörerinnen, aber das ist ja unser launiger Podcast. Das hat sich verändert und das hat die Pandemie natürlich nochmal beschleunigt. So. Mit Umfragen verhält es sich, nein, jetzt kommt nicht wieder der Parfumsager, sondern mit den Umfragen verhält es sich wie mit den Aktienkursen. Solange ich nicht verkaufe, passiert gar nichts. Also ich finde es immer ganz lustig, wenn es heißt, Wahnsinn, auf den Aktienmärkten wurde das und das Vermögen vernichtet. Ja, die verkauft haben, die haben vernichtet. Aber wenn du nicht verkaufst und das finanzielle Backing hast, um gewisse Krisen durchzutauchen, irgendwann geht es wieder nach oben. Und zwar, das zeigt tatsächlich sowohl die Aktiengeschichte als auch die politische Geschichte. Und dann kommt irgendwann dieser Stichtag, den kann sich die Politik zum Teil selbst wählen, aber irgendwann ist es vorbei, weil die Legislaturperiode einfach ausläuft. Und dann ist Wahltag, ist Zahltag. Aber wie gesagt, bis dahin, mein Gott, was soll sein? Also wenn Kurz und Kogler coole Socken sind, sagen sie uns schlicht und ergreifend, es ist uns wurscht. Es ist uns vollkommen egal, was jetzt ist. Wir ziehen unser Programm durch. Wenn wir interne Probleme haben, reden wir uns das aus. Dann schauen wir, dass wir uns gegenseitig leben lassen. Und was 2024? Nobody knows. Es ist so.
Sie haben ja für Profil jetzt auch die fiktive Kanzlerfrage erhoben. Da haben Sie das letzte Mal, glaube ich, gesagt, wenn Kurz unter die magische Grenze von 30% fallen würde.
Auf die Frage habe ich ja gewartet.
Dann könnte er unter Umständen nervös werden. Jetzt liegt er genau bei 30% Zustimmung. Zu Beginn der Pandemie, also ist es im April 2020, kam er auf 55% Zustimmung. Das war halt natürlich dieser Krisensituation geschuldet. Aber gehen da jetzt alle Alarmlichter los im Bundeskanzleramt?
Naja, was haben wir letztes Mal gesagt? Der Kanzler hat die 32%-Marke nie durchschlagen. Das hat er jetzt, wobei durchschlagen ist jetzt wieder schwer zu greifen. Und ich habe letztes Mal gesagt, also für die Hörerinnen und Hörerinnen, die es damals also letztes Mal nicht zugehört haben, ich habe gesagt, wenn er die 32%-Marke nach unten schlägt, insbesondere dann, wenn er auf einer Zahl wie 28 oder 29 zu liegen kommt, ich weiß, das jetzt ob 29 oder 30 ist auch schon wieder neppig, aber dann hat das Signalwirkung. Stellen wir uns vor, wir haben eine Ampel, nicht die Corona-Ampel, sondern die Sebastian-Kurz-Ampel. Und diese Ampel geht jetzt von grün auf orange. Warum? Weil eben der Trend, der nach unten geht, jetzt noch einmal ein Stück weiter hinuntergegangen ist, als wir bis dato kannten. Diese 30% müssen gar nichts heißen. Es kann sein, dass er nächstes Mal schon wieder oben auf ist. Aber es ist zum ersten Mal so, dass wir einen genaueren Blick darauf werfen. Was ist passiert? Sebastian Kurz ist bei den ÖVP-Wählern nach wie vor, und ich glaube 80 oder 85% der ÖVP-Wähler sagen, mein Kanzler. Das ist ja ganz klar. Aber auch jene grünen Wähler und Wählerinnen, die bis dato mit dem Kanzler zufrieden waren und meinen, dass ich würde ihm die Stimme geben, wenn ich denn könnte, auch die haben ihm jetzt den Rücken zugekehrt. Das heißt, er ist nur noch auf seine Wählerschaft begrenzt und dementsprechend geht der Wert nach unten. War ganz wichtig noch, das Interessante ist, das sind ja sogenannte Rot, das sind keine hochgerechneten Werte, der Mitbewerb profitiert nicht davon. Also ja, Beate Meinl-Reisinger, glaube ich, geht ein Schrittchen nach oben, aber Pamela Rendi-Wagner bleibt bei 15. Also das heißt, wir haben Wähler und Wählerinnen, deshalb orange, nämlich die in den Warteraum gehen und sagen, na, derzeit würde ich ihn nicht unbedingt wählen, aber er würde trotz alledem eine Direktwahl haushoch gewinnen.
Also das heißt zumindest beruhigend für ihn, er muss sich, weil das jetzt immer wieder mal zu lesen war, er muss sich zumindest vor der quasi alten schwarzen ÖVP noch nicht fürchten.
Ja, vor der alten schwarzen ÖVP würde ich mich immer fürchten. Weil die können schon das Geschäft und es ist ganz klar, das war immer so und man braucht sich nicht einmal einen Gedanken daran verschwendest, dass bei unter einem Obmann Sebastian Kurz anders ist. Wenn der Erfolg nicht da ist, dann werden die Landesfürsten und die einzelnen Bünde wieder Oberwasser bekommen. Das war immer so und das wird immer so sein. Denn Sebastian Kurz hat nicht die Struktur der Partei verändert. Er hat gewisse Abläufe verändert und er hat sich gewisse Dinge ausbedungen, insbesondere auch was die Regierungsbildungen betroffen hat. Aber die Partei ist nach wie vor die ÖVP, die sie immer war.
Aber haben jetzt eigentlich so wie die Causa Blümel, wir haben das ja schon angesprochen und wir haben auch das letzte Mal darüber gesprochen, diese gewissen Hausdurchsuchungen etc., haben die eigentlich einen großen Einfluss oder sind es eher die Maßnahmen gegen Covid-19, die mal besser und mal schlechter funktionieren?
Naja, das können wir in Wirklichkeit aus den Zahlen so nicht herauslesen, weil wir müssten jetzt eigentlich jene Wähler, die in den letzten Monaten bei der ÖVP waren und jetzt weggegangen sind, müssten wir fragen, dann, warum ist denn die ÖVP für sie derzeit keine Option? Aber wenn wir uns den Verlauf der Zahlen ansehen, dann ist es wahrscheinlich weniger die Pandemie, die spielt natürlich auch eine Rolle, aber es ist weniger die Pandemie an sich, sondern eher das Gefühl, dass die Menschen haben, dass mit dem Impfen, das funktioniert leider Gottes nicht so, wie uns das versprochen wurde. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich der Druck, der über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, auch über die Staatsanwaltschaft Wien und siehe Causa Theuner, Brandstätter, da entsteht natürlich ein gewaltiger Druck. Und ich glaube, die ÖVP hat einfach einen taktischen Fehler gemacht. Man sollte auf die Justiz, die in Österreich ein starkes Vertrauen hat, man sollte sie nicht so scharf kritisieren, wie sie das getan hat. Man hätte das einfach zur Kenntnis nehmen können, hätte auch seine Position darlegen können, nämlich, dass man eben das ganz, ganz anders sieht und dass man sich hier mehr Fingerspitzengefühl erwartet hätte. Aber ich hätte es dabei belassen, weil es bringt nichts. Wie die nächste Frage zeigt, die Sie jetzt sicher gleich anmerken wollen.
Helfen Sie mir.
Ja, wir haben ja in der Umfrage gefragt, ob denn die Handlungen der Justiz überschießend, angemessen oder zu nachlässig.
Ach so, stimmt.
Das sehen Sie. Und ich habe das nicht einmal vor mir liegt, sondern ich mache das aus dem Kopf. Also, und da sehen wir Folgendes, dass der große Teil der österreichischen Bevölkerung, jetzt müssen Sie mir helfen, ich glaube 47%, kann das sein? 47% sagen, dass die Justiz angemessen agiert. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil sagt, sie agiert überschießend. Das ist also ein ganz kleiner, ich glaube, es sind 9%. Dort befinden sich natürlich zu einem größeren Teil ÖVP-Wähler und Wählerinnen. Aber auch die ÖVP-Wähler und Wählerinnen sagen, nein, das ist ein angemessenes Vorgehen, auch wenn es ein bisschen mehr Kritik gibt, aber trotz alledem. Treppenwitz der Geschichte, das finde ich das Allerwitzigste. Welche Parteiwählerschaft meint, es wird zu nachlässig agiert?
Zu nachlässig?
Die Freiheitlich. Und das ist ganz klar, weil jetzt trifft es ja keine blauen Politiker, sondern jetzt trifft es ÖVP-Politiker und da ist die Justiz natürlich viel zu nachlässig, das ist gar keine Frage. Aber es ist schon auch interessant, 25% der Bevölkerung, also jeder Vierte sagt, nein, grundsätzlich ist die Justiz auch, was diese Ermittlungen betrifft, also wir haben gesagt, die Ermittlungen, wir haben jetzt keinen Namen genannt, sondern wir haben gesagt, gegen Politiker, Beamte, weil da haben wir Pilnercheck natürlich auch dabei und auch Unternehmern, da nehmen wir die Novomatic auch noch mit, also ohne jetzt am Namen zu nennen, ob man hier zu nachlässig ist und da sagt jeder Vierte, die Justiz ist zu nachlässig. Und das zeigt uns, dass die ÖVP anders reagieren hätte sollen, denn das Vertrauen in die Justiz ist nach wie vor gegeben.
Jetzt haben wir ja schon kurz Pamela Rendi-Wagner und die SPÖ angesprochen und sie jetzt auch noch die FPÖ. Die SPÖ kann sich eigentlich freuen dieses Monat. Die kommen auf 24%. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Sie haben aber gesagt, Pamela Rendi-Wagner in der fiktiven Kanzlerfrage kann das nicht für sich nutzen. Auf der anderen Seite stimmt hier jetzt zumindest die Richtung. Machen Sie eine gute Oppositionspolitik?
Naja, die SPÖ kann derzeit gar nicht viel falsch machen, muss man sagen. Also die Bundesregierung ist eben nicht mehr in der Situation, wie sie noch im vorigen Jahr war. Man hat das Gefühl, das Pandemie-Management ist sehr, sehr, steht auf sehr, sehr tönernen Füßen. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Hat natürlich auch mit der Beschaffungsvorgang auf der EU-Ebene zu tun, aber im Grunde genommen hat man die Souveränität der Handlung verloren. Das ist das eine. Das zweite sind eben die Ermittlungen der Justiz. Das dritte ist eben die aus der Tritt geratenen Grünen. Also da kommen viele Punkte zusammen. Das heißt, die Sozialdemokratie kann hier mal nicht viel falsch machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass, was die Pandemie betrifft, haben wir auch schon jetzt x-mal gesagt, hat Arendi Wagner ihre Position mit ihrer medizinischen Expertise einmal gefestigt. Mhm. Frage ist immer, was ist nach der Pandemie? Ich weiß, jetzt wiederholen wir uns wirklich unglaublich. der Punkt ist der, die SPÖ, und jetzt sehen wir immer nur dieses eine Punkt vom letzten Mal, auch die SPÖ hat einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Die SPÖ war mit Jahreswechsel bei 20%, plus minus 20%, und jetzt gehen sie in Richtung 24%, 25%. Das ist absolut zwischenzeitlicher Etappensieg zu sehen. Aber bitte, wir reden von der Sozialdemokratie, von der österreichischen. Also 25% ist nice to have, und was man nicht vergessen darf ist, die Freiheitliche Partei hat alles andere als einen derzeitigen Schwächeanfall. Also die Freiheitliche Partei hat sich stabilisiert, hält bei 17%.
17, ja.
Ja, das ist nicht nix. Und insofern hat die Sozialdemokratie, wie gesagt, wie beim Radrennen, jetzt mal nehmen wir nicht Fußball, nehmen wir ein Radrennen, man hat einen Etappensieg, aber der Weg ist da absolut noch ein weiter. Mhm.
Wir haben jetzt schon öfters gesagt, gewählt wird er erst wieder 2024, aber glauben die Menschen überhaupt, dass die Koalition aus ÖVP und Grünen überhaupt so lang halten wird?
Mein Gott, wie Sie wissen, ich bin ja kein Freund dieser Einschätzungsfragen. Nein, man rechnet, oder größere Teile errechnen, dass die Koalition hält. Die freiheitliche Wählerschaft glaubt das natürlich nicht. Da ist der Wunschvater des Gedankens. Sehr auffallend ist, wir haben das auf einer Viererskala abgefragt. Und das Spannende ist, dass, also die Fragestellung war, glauben Sie, dass 2024 gewählt wird? Mhm. Oder erst 2024 wieder gewählt wird? Und da gibt es auch in der ÖVP und der Grünwählerschaft nur jeder Zehnte, der sagt, ja, ganz sicher. Der Großteil sagt, also wirklich ein großer Teil, sagt, ja, eher ja. Da merkt man schon, erstens sind die Wähler und Wählerinnen durchaus sehr, sehr realistisch, weil passieren kann immer was. Man darf nicht vergessen, die letzte Regierung, die regulär beendet wurde, war 2013, jene von Werner Faymann und Michael Spindelegger. Das heißt, man ist sich gewahr der Gefahr, die es immer gibt im Politischen. Aber am Ende des Tages erzählt uns die Frage insofern relativ wenig, weil die Menschen die Einschätzung eigentlich nur sehr, sehr schwer liefern können.
Abschließend würde ich Sie noch gerne fragen, und zwar das große Thema 2021 ist natürlich das Impfen gegen Covid-19. Jetzt gab es um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca immer wieder mal Aufregung, einerseits wegen Lieferschwierigkeiten, andererseits soll es auch vermehrt zu Nebenwirkungen kommen, im Gegensatz zu anderen Impfstoffen, die auch auf dem Markt sind oder angeboten werden, wie auch das Profil berichtet hat. Jetzt haben Sie für Profil abgefragt, ob sich die Menschen dennoch mit diesem Impfstoff impfen lassen würden. Was ist denn da das Ergebnis?
Naja, das Ergebnis ist ein relativ überschaubares, und sagen wir es ganz simpel. Alle die sich impfen lassen würden beim derzeitigen Stand der Dinge, und das sind in Österreich mittlerweile, kann man sagen, jeder Zweite und jede Zweite, ist es so, dass diese Gruppe, also diese 50%, können Sie wieder wieder halbieren und sagen, ein Teil davon sagt ja, ganz sicher, und der andere Teil sagt eher nein. All jene, die, der eine Teil sagt ja, ganz sicher, und der andere Teil sagt eher ja. So, mhm. All jene, die grundsätzlich schon eine Impfskepsis haben, die sagen, die gehen natürlich insbesondere was AstraZeneca betrifft, noch einmal auf Distanz. Wo liegt das Problem bei dieser Debatte? Das Problem ist nicht so sehr die Zulassungsmodalitäten etc. etc. Das Problem ist das mediale Aufpoppen, dass Ärzte und Pflegepersonal und medizinisches Personal sagt, na, AstraZeneca lasse ich mich sicher nicht impfen. Das Lustige ist, ich weiß gar nicht, inwieweit das nicht auch wiederum ein Selbstläufer ist. Also das poppt sogar bei mir im erweiterten Bekanntenkreis, medizinischen Bekanntenkreis auf, dieses Thema, und da sagen mir Ärztinnen und Ärzte, na, mit dem lasse ich mich aber nicht impfen, und dann frage ich mich, ja, woher die Expertise? Und dann heißt, na, ich habe gehört. Also auch im medizinischen Bereich ist das ein bisschen die stille Post, und irgendwer hat dieses Thema aufgebracht. So, und wenn ich denn jetzt als Gesundheitsministerium, als Bundesregierung dieses Thema einfangen will, dann muss ich mir die Ärzte wieder einfangen und die Ärztinnen wieder einfangen und das medizinische Personal. Und dann brauche ich medizinische Expertise, die sagt, nein, also bitte, es gibt auch bei diesem Impfstoff kein Problem. Wenn es doch möglicherweise ein Problem gibt, und was heißt Problem? Es geht ja hier nicht um Todesfälle, sondern es geht um schwerere Nebenwirkungen, dann muss man das natürlich auch klar kundtun. Aber derzeit muss man das Thema einmal einhegen und wirklich für die Bevölkerung aufbereiten. Und das kann eigentlich nur medizinische Expertise leisten und nicht die politische.
Also die Debatte geht weg vom Impfneid, also wer wird zuerst geimpft, hin zu einem, wer bekommt den besseren, unter Anführungszeichen, Impfstoff.
Ja, ein wunderbares Beispiel dafür, wie schnell sich Meinungen in unserer heutigen Zeit und Einstellungen ändern, nicht? Wenn wir bedenken, wir haben noch ersten Halbjahr 2020 haben wir von Impfungen noch irgendwie gar nicht geredet, weil da haben alle gehofft, nach dem Sommer geht das eh von selber weg. Dann kam die Impfdebatte auf, da hat es noch geheißen, da hat uns nur jeder, also 2 von 10 haben uns gesagt, sie lassen sich impfen, wenn überhaupt. Und dann ist es jetzt, plötzlich sind wir heute so weit, dass wir sagen, okay, ich hätte aber gerne den Gucci-Impfstoff, bitte, wenn es leicht geht. Ja. Spannende Zeiten, und dementsprechend müssen wir jeden Monat eine Umfrage machen, damit wir diese Stimmungen in der Bevölkerung gut abbilden können.
Herr Haig, vielen Dank für die Analyse, wie jedes Monat. Wir hören uns im April wieder, und wie jedes Monat, es bleibt weiter spannend. Vielen Dank.
Genau. Vielen Dank auch, und jetzt schon mal frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Sie hörten Meinungsforscher Peter Haig zur aktuellen Sonntags- und Kanzlerfrage. Unser gesamtes Podcast-Portfolio finden Sie auf profil.at/podcasts und bei allen Streaming-Anbietern.